Wir haben schon ein bisschen gequatscht, aber nochmal offiziell hallo. Schön, dass ihr alle da sind. Und wir steigen direkt wieder ein in den Beweisfall Nummer 2.3. Worum ging's? Es ging um einfache, halb einfache Modulen, sowas alles. Und wir haben eine Definition gesehen für halb einfach sein und haben dann dieses Lemma formuliert, bei dem es darum geht, noch andere Kriterien für halb Einfachheit zu sehen als einfach nur Definition. Der Witz wird hier also sein, dass wir jetzt mit einem A-Modul V anfangen und dass wir zeigen, der ist halb einfach genau dann, wenn jeder A-Teilmodul ein A-Komplement besitzt, sage ich jetzt mal, also so einen direkten Summanden, sodass die direkte Summe der ganze Vektorraum ist und der andere Summand ist auch ein A-Teilmodul, das steht in B. Und das soll dann auch noch gleichwertig sein dazu, dass, so wie es in C steht, man V als Summe einfacher A-Teilmodulen schreiben kann. Interessant daran ist vielleicht, dass A und C sich nur dadurch unterscheiden, dass man einmal fordert, dass die Summe direkt ist und einmal nicht. Das heißt, irgendwie scheint diese Geschichte mit den Durchschnitten schon durch die Einfachheit der Teilmodule impliziert zu werden. Wir sehen nachher, wie das genau funktioniert. Letztes Mal haben wir schon ganz gut vorgearbeitet, haben schon gezeigt, aus A folgt B. Jetzt kommt aus B folgt C. Das ist nochmal ähnlich aufwendig und dann ist die letzte Implikation vergleichsweise kurz. Aus B folgt C. Ich möchte gerne per Induktion argumentieren. Alles, was wir hier machen, passiert ja immer in endlichdimensionalen Vektorräumen. Also kann ich da Induktion über die Dimension machen. Und damit beginnen wir jetzt. Über die Dimension von V, die braucht auch gar keinen Namen, weil ich die nämlich fast gar nicht benutze. Und unser Induktionsanfang soll sein, dass die Dimension 0 ist, das heißt, der Raum ist selber der Nullraum und der Nullraum ist die leere Summe einfacher Modulen. So, die leere Summe, so je nachdem, mit was für Objekten Sie rechnen, ist die leere Summe sozusagen immer das neutrale Element, also jetzt bei Teilräumen dann halt der Nullraum. V, oder ich fange mal wirklich ordentlich mit der Dimension an, weil die Dimension von V 0 ist, dann ist V die leere Summe, also dann ist V selber der Nullraum, das habe ich jetzt nicht angeschrieben, die leere Summe. Das heißt, unsere Behauptung stimmt auf langweilige Weise. Und ab jetzt sei die Dimension größer, mindestens 1. Und die Behauptung soll richtig sein für alle echten A-Teilmodulen von V, die die Voraussetzung, die in B steht, erfüllen. Das ist dann eine ordentliche Induktion.
Wir haben als Annahme, dass es B erfüllt und wir sagen, es ein Nullvektorraum wäre, wenn der das nicht erfüllt, dann ist die Folgerung eh richtig. Gut, ja.
Richtig, genau, vielen Dank. Aus einer falschen Aussage können wir alles verhören. Na, irgendwie muss ich die Induktion ja ins Laufen bringen, irgendwie muss ich also jetzt was finden, worauf ich die Induktionsvoraussetzungen anwenden kann. Wir können ja mal ganz naiv losrufen. V hat mindestens Dimension 1. Vielleicht hat V einfach nur Dimension 1. Dann ist V ein einfacher A-Modul. Denn wo sollen die invarianten interessanten Teilräume herkommen bei Dimension 1? So. Wenn die Dimension größer ist, dann gucke ich einfach. Gibt es echte invariante Teilräume? Wenn nicht, ist das Ding einfach, also Summe einfacher A-Teilmodulen. Fertig. Wenn doch, dann schnappe ich mir so ein Teilmodul und gucke, hat der jetzt noch echt interessante invariante A-Teilmodulen. Wenn nicht, habe ich einen einfachen Teilmodul gefunden, so einen möchte ich gerne haben. Wenn doch, suche ich weiter. Ich kann, weil die Dimension endlich ist, ganz naiv lossuchen und ich werde einfache A-Teilmodule finden. Und dann nehme ich mal einen. Den nenne ich U. Gibt es, weil die Dimension einerseits groß genug ist, nämlich mindestens 1, und andererseits endlich. Ich kann also einfach so naiv lossuchen. Jetzt weiß ich schon, also gut, es könnte sein, dass ich jetzt einfach fertig bin, weil es V selber ist. Aber ich kann auch einfach B benutzen. In B steht, zu diesem A-Teilmodul U gibt es jetzt so ein A-Komplement. Das kann ich mir jetzt hernehmen. Und dann gibt es quasi wieder zwei Möglichkeiten, wenn ich ganz naiv drauf gucke. Vielleicht ist dieses B selber einfach, dann habe ich V schon geschrieben als Summe von einfachen A-Teilmodulen. Oder wenn nicht, dann hat es eine kleinere Dimension, denn U ist ein einfacher Modul, also mindestens Dimension 1. Mit der Summenformel für Dimensionen von Vektorräumen muss also dann mein Komplement eine kleinere Dimension haben als V. Und dann kann ich da Induktion draufwerfen. Jedenfalls, falls der Teilraum W die Eigenschaft erfüllt, die in B steht. So, das ist jetzt unsere Strategie. So machen wir das. B sei W. Die direkte Summe ganz V ist. Dann schreibe ich jetzt einfach hin, ohne irgendwas konkret aus der Lina zu zitieren, dass die Dimension von W kleiner ist als die von V. Da brauchen wir nur, dass U mindestens Dimension 1 hat und das liegt an der Einfachheit. Zu werfen, müssen wir also nur noch prüfen, ob B stimmt. Zeigen, dass B auch für B gilt. So, Ausrufezeichen, wir sind sehr optimistisch. Und ich glaube, dass dann auch klar ist, warum wir dann fertig sind. Wenn wir das jetzt einmal gezeigt haben, deswegen freue ich mich auch so, wenn wir gezeigt haben, dass die Eigenschaft, die in B steht, für B gilt, dann können wir per Induktion W als Summe von einfachen Teilmodulen schreiben, A-Teilmodulen, und dann kleben wir noch das U dran und dann kleben wir dann das V. Das heißt, dann sind wir fertig. So, wir müssen jetzt also, wenn wir uns ein A-Teilmodul von B schnappen, dazu so ein Komplement finden. Der Witz wird sein, das irgendwie zu basteln mit der Eigenschaft, die wir für ganz V in B haben. Und das müssen wir im Prinzip nur hinschreiben. Dafür brauchen wir ein bisschen Notation, aber das Argument selber ist eigentlich nicht sehr trickreich, sondern es ist irgendwie naheliegend, wie man das macht. Sei dazu also B1 ein A-Teilmodul von B. Gesucht ist jetzt so ein Komplement. Jeder Teilmodul von B ist auch ein Teilmodul von V. Das heißt, in V finde ich ein Komplement für dieses B1. Das kann ich mir mal hernehmen und kann es B2 nennen. B angewandt auf den ganzen Vektorraum V existiert jetzt so ein A-Teilmodul B2 von V, so dass ich V schreiben kann als die Summe von W1 und W2. Das kann ich schon mal machen. W ist sicherlich dasselbe wie W geschnitten mit V. Also ist W dasselbe wie W geschnitten mit der direkten Summe aus W1 und W2. Vorsicht, jetzt zerlegt sich die direkte Summe nicht bei der Durchschnittbildung in direkte Summanden. Das ist im Allgemeinen falsch. Falls wir das noch nie gesehen haben, dann brauchen wir dazu eine Übungsaufgabe. Aber es gibt einen Sonderfall, in dem man doch so argumentieren kann, nämlich dann, wenn der Teilraum, den man da reinschneidet, einen der Summanden enthält. Und so ist es hier. W1 liegt ja in W drin. Das ist im Prinzip eine gruppentheoretische Aussage. Und wenn Sie das interessant finden, dann setzen Sie sich ein Lesezeichen und fragen Sie mich in der Übung danach. Dann kann ich das einmal für Sie aufdröseln, was das gruppentheoretische Resultat ist, was dahinter steckt. Und dann können wir auch gerne darüber sprechen, warum das im Allgemeinen nicht geht. Dieses in so eine direkte Summe reinschneiden und eine direkte Summe kriegen. So, da einer der Summanden da drin liegt, kann ich den jetzt hernehmen und dann direkte Summe bilden mit dem Durchschnitt von dem ursprünglichen Raum mit den zweiten Summanden. Das ist das, was hier stimmt und was im Allgemeinen aber falsch ist. Und ich möchte irgendeine Notation einführen. Möchte ich das? Vielleicht brauche ich es noch gar nicht. Ich muss mal kurz draufschauen. Das steht doch jetzt, dass ich W als direkte Summe schreiben kann von W1 mit irgendeinem ollen Teilraum. Das sieht aber eigentlich schon gut aus. Ich muss nur noch nachprüfen, ob dieser zweite Teilraum hier auch ein A-Teilmodul ist. Dann bin ich fertig. Also gucken wir einmal drauf. W ist ein A-Teilmodul von V. W2 auch, das steht hier. Dann ist der Durchschnitt auch ein A-Teilmodul. Fertig. Das heißt, wir haben gezeigt, dass B für W gilt. Und das war ganz einfach. Wir haben sozusagen so ein Teilmodul hergenommen und haben dann in so ein Komplement im ganzen V reingeschnitten. Das tat's. Achso, vielleicht halte ich das noch fest. Es ist dieser Raum da hinten, B geschnitten in B2, ein A-Teilmodul von B. Also haben wir wirklich die Eigenschaft B gezeigt für B. Angewandt auf B, der ja eine kleinere Dimension hat, gilt jetzt C für den Teilraum B. Und jetzt muss ich noch einen Satz hinschreiben, der das alles zusammenbindet. Angefangen haben wir damit, dass wir einen einfachen Teilmodul U hergenommen haben von V. Jetzt können wir V als direkte Summe schreiben von diesem einfachen Modul O mit diesem W. Für W gilt die Eigenschaft B, Permutation also auch C. Ich kann also W als Summe von einfachen A-Teilmodulen schreiben. Also habe ich insgesamt eine Summe von einfachen Teilmodulen, nämlich U und die ganzen Leute zu B gehören. Mit dem Argument, das ich gerade noch wiederholt habe, U ist einfach, W kann ich als Summe einfacher Modul schreiben. Fertig. Und damit sind wir bei der letzten Richtung, die wir im Beweis noch machen müssen. Nämlich aus C folgt A. Wir fangen also jetzt mit so einer Zerlegung von V an und wollen zeigen, dass die direkt ist. Denn das ist ja das Einzige, was A und C unterscheidet. Mal zur Erinnerung, halb einfach zu sein bedeutet, dass man den Raum als direkte Summe von einfachen A-Modulen schreiben kann. Und dieses Direkte bei der direkten Summe, das ist die Eigenschaft, dass wenn man einen der beteiligten Teilräume nimmt und dann die Summe von allen anderen zusammen, dass dann der Durchschnitt nur aus dem Nullvektor besteht. Das ist mehr als zu fordern, dass die sich paarweise nur aus dem Nullvektor schreiben. Deswegen betone ich das hier nochmal. In meinen Notizen steht, Summe ist okay, es fehlt nur direkt. Und genau so ist es. Naja, dann fangen wir doch mal damit an, dass wir uns so eine Zerlegung wie in C hernehmen und wirklich hinschreiben. Sein also K aus L0. Möglichst klein. Ich will so eine Zerlegung hinschreiben, wo ich nur möglichst wenig einfache Teilmodule brauche. Und das mache ich aus Gründen. Wir wissen nicht, wie eindeutig solche Zerlegungen sind. Also wir haben keine Ahnung, wie diese einfachen Modulen aussehen, noch nicht, das ändert sich bald. Und das bedeutet, dass es ja sein könnte, dass wir solche Zerlegungen finden, die extrem unterschiedlich sind, wo also die beteiligten Räume sehr unterschiedlich groß sind, wo man unterschiedlich viel braucht, wissen wir alles noch nicht so genau. Ich nehme jetzt mal so eine Zerlegung her mit möglichst wenigen Summanden. Aus Gründen, das kommt gleich. So, sein Chaos N0 ist klein. Und 1 bis UK. A Teilmodul von V, die einfach sind. Mit der Eigenschaft, dass ich V als Summe davon schreiben kann. Das ist jetzt einfach nur eine Summe, deswegen benutze ich auch dieses Zeichen. Und ich wähle K aus L0, weil es sein könnte, dass mein Raum V der Nullraum ist. Der ist dann Summe einfacher A-Teilmodul, nämlich die leere Summe. Und der Nullraum ist halb einfach, das heißt, dafür stimmt alles. Und das muss in der Notation irgendwie mit abgedeckt sein, dass es sein könnte, dass V der Nullraum ist. So, Ziel ist jetzt, sich so ein J zu schnappen, einen der Teilräume rauszugreifen, also UJ, und dann den Durchschnitt zu betrachten mit der Summe von allen anderen Räumen. Also die Summe der UI, wobei die nicht J ist. So einen Durchschnitt wollen wir uns jetzt angucken und mal sehen, dass der nur aus dem Nullwert entsteht. Das ist jetzt gerade ein Plan. Ungetüm hier, dieser Summe einen Namen. Ich nenne die mal, nenne ich die? Auch die Summe von den U's, ich nenne die U. Das ist die Summe über die anderen. Das heißt, ich weiß, dass ich V als Summe schreiben kann von UJ und U. Und das ist jetzt wichtig, dass wir das im Hinterkopf haben. Und jetzt möchte ich diesen Durchschnitt betrachten. Und ich möchte dabei die einzige Information verwendet, die ich habe, nämlich das UJ einfacher A-Modul ist. Mehr weiß ich ja nicht. Das ist einfach, also das Einzige, was ich verwenden kann. Okay, ich betrachte also UJ verschiedene. Und was weiß ich? Na, in Wirklichkeit weiß ich doch ganz viel. Ich weiß zum Beispiel, dass der Durchschnitt von A-Teilmodulen auch wieder ein A-Teilmodul ist. Wie können wir das benutzen? Das ist doch jetzt ein A-Teilmodul, sowohl von U als auch von UJ. Können wir mit der Information irgendwas anfangen? Über welchen dieser beiden Räume wissen wir mehr? UJ oder U?
Ja? UJ.
Weil?
Weil wir wissen, dass der einfach ist.
Genau, und ich finde, dass das eine stärkere Info ist, als eine Summe von einfachen zu sein. Finde ich auch. Also würde ich mir mal UJ angucken. Einfach zu sein heißt ja, was?
Dass die einzigen Untervektorräume, also die einzigen Untervektor...
unter A-Teilmodule?
Ja, unter A-Teilmodule von UJ sind UJ selbst und der das Nullteilmodul.
Und der, genau, der Nullraum und UJ selber. Das ist so ein A-Teilmodul von UJ. Also haben wir jetzt zwei Fälle. Das Ding ist nur der Nullraum oder ganz UJ. Und ich finde, dass das eine starke Information ist. Dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. So, das ist also ein A-Teilmodul von UJ. Und UJ ist einfach nach Voraussetzung. Also, ich zweifle. Dann hätte man den mit einem weniger schreiben können, also mit einem Summanden weniger, und das geht aber nicht. Wir haben ja gesagt, K ist möglichst klein, deswegen haben wir das so gewählt. Sehr schön, das heißt, da sind wir fertig. Dann ist UJ, ein Teilraum von U, Widerspruch zum minimalen Wahl von K. Okay, schauen wir uns den zweiten Fall an. J besteht nur aus dem Nullvektor. Ganz erst schön, das wollten wir zeigen. Unser Argument zeigt ja, dass in jedem Fall, egal wie wir da irgendwas schneiden, diese erste Möglichkeit nicht eintreten kann. Das würde immer der minimalen Wahl widersprechen. Und das heißt, dass egal was wir da rausgreifen, egal was für ein J, der Schnitt von so einem OJ mit der Summe der anderen ergibt immer nur den Nullraum. Und das ist das, was zur Definition einer direkten Summe fehlt. Nämlich zum Beispiel, indem man Kontrolle bekommt, wenn die irgendwo reinschneiden. Was für Fragen haben Sie? Ist zu der Beweisrichtung vom letzten Mal noch irgendwas offen geblieben? Sieht gerade nicht so aus, okay. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, jetzt kommt das Lemma von Schur. Das berühmt, es hat einen Namen. Und es ist auch, ich finde es immer interessant, wenn Resultate so eine Bedeutung bekommen und aber trotzdem Lemma heißen. Also nicht Satz von Schur oder so, sondern Lemma. Lemma von Schur. So kennt man das. Wir haben unsere Voraussetzungen wie immer. Und jetzt geht's los. Wir zeigen zwei Aussagen. Wir beginnen damit, dass V einfach ist. Falls A wohl, also so wie wir die ganze Zeit damit gearbeitet haben, falls V einfach ist, dann, und ich bin jedes Mal wieder verblüfft, dass es funktioniert, dann ist der Homomorphismenraum, der A-Homomorphismenraum von V nach V, also der Endomorphismenraum, ein Schiefkörper. Ich erkläre gleich, was das ist. Ein Schiefkörper versucht ein Körper zu sein, aber bei der Multiplikation stimmt das Kommutativgesetz vielleicht nicht. Also wenn wir jetzt nochmal überlegen, wie sind Körper definiert, dann sind das ja Ringe, bei denen die Ursprungsmenge, wenn man das Nullelement für die Addition rausnimmt, mit der Multiplikation einer abelschen Gruppe bildet. Und wenn ich jetzt abelsch weglasse, sondern einfach nur sage, das soll bitte eine Gruppe bilden und mir ist egal, ob das kommutativ ist oder nicht, dann nennen wir das einen Schiefkörper. Ein anderes Wort dafür ist Divisionsring. Das heißt, es gibt für die Multiplikation Inverse für alles außer dem Nullelement. Und das ist ja total verblüffend. Ich meine, das sind Abbildungen. Das heißt, man kann die alle bis auf die Nullabbildung invertieren. Das ist ja schon krass. Wir werden jetzt sehen, wie das funktioniert. Und dann gibt es noch eine zweite Aussage, die sieht aus, als ob man versucht, eine Umkehrung davon zu zeigen. Die Umkehrung wäre ja, wenn dieses Ding ein Schiefkörper ist, dann ist der nun einfach. Das stimmt im Allgemeinen nicht. Aber wenn man zusätzlich noch voraussetzt, dass das V wenigstens halb einfach ist, dann folgt aus dieser Schiefkörpereigenschaft, dass V einfach ist. Das ist also irgendwie nah dran an einer Umkehrung. Spezialfälle von Gruppenalgebren mit und wissen, dass wir dann die gleichen Aussagen für Gruppen geschenkt kriegen. Deswegen schreibe ich da dazu, genauso für Gegengruppen. Dilemma von Schur. Wenn ich finde, dass da zwischendurch so keine Highlights kommen oder auch bei origineller Argumente, weil dieser Teil der Vorlesung, bis es dann so richtig losgeht mit Charakteren und Darstellungen und so, sich ein bisschen hinzieht. Wir machen jetzt gerade relativ viel so sehr abstraktes Zeug mit Algebra und Gedöns und es nimmt irgendwie gar kein Ende. Es dauert aber tatsächlich noch ein bisschen, aber ich verspreche, in ein paar Wochen sind wir dann mittendrin mit Charakteren und Darstellungen und so weiter. Da lohnt sich das alles. Wir haben dann das Zeug und können dann immer aus dem Vollen schöpfen und einfach alles zitieren. Ich finde aber, dass es innerhalb dieser Vorarbeiten durchaus Highlights gibt. Also Momente, wo was Überraschendes passiert. Das Dilemma von Schur gehört für mich dazu. Ich bin jedes Mal wieder fasziniert, dass man da einen Schiefkörper kriegt. Und ab und zu stecken dann da so originelle kleine Argumente drin, über die ich mich freue. Und ich versuche, diese Freude zu teilen, damit sich diese Wochen, in denen wir diese Vorarbeiten machen, nicht so endlos lang anfühlen. Okay. Da stehen zwei Aussagen, fangen wir mit der ersten an. Sehr einfach. Und der Witz ist wieder linear angebracht. Denn der Kern eines Homomorphismus ist ein Teilraum, hier ein A-Teilmodul. Es gibt nicht so viele. Das heißt, man ist injektiv oder die Nullabbildung. Das ist im Prinzip der Witz. Wenn man injektiv ist und es ist endlich dimensional und man geht von dem Raum in sich selber, folgt das Injektivität, Subjektivität, also Objektivität. Das ist bei mir das super Korrelat in der Algebra. Das heißt, wir machen hier so ein bisschen sehr schöne, spaßige lineare Algebra und dann kommt das so raus und es ist wie Zauberei. Jetzt langsam. Wir fangen an mit so einem Homomorphismus, also einem A-Homomorphismus von Frau und sich selber. Und der sei jetzt vom Null-Homomorphismus verschieden. Sei es also nicht die Null-Abbildung. Dann habe ich gerade schon im Schnellschlaf erklärt, warum das Ding bijektiv sein muss. Und jetzt mache ich das ein bisschen langsamer. Dann ist der Kern von Pi. Ein A-Teilmodul von V. Aber nicht ganz V. Denn wenn der Kern ganz V wäre, würde alles auf Null gehen, also wäre es die Nullabbildung. Da das nicht der Fall ist, muss wegen der Einfachheit der Kern der Nullraum sein. Gehört zu so einem A-Homomorphismus dazu, die Homomorphie-Eigenschaft plus die Verträglichkeit mit der Wirkung von A. Wenn es um solche Fragen wie Bijektivität geht, dann ist die Wirkung von A völlig egal. Da gucken wir einfach nur auf die Abbildung Phi als Abbildung von V und sich selber. Und dann wissen wir aus der linearen Algebra, Kern gleich 0 heißt, die Abbildung ist injektiv. Wenn die Dimensionen gleich und endlich sind, folgt daraus die Surjektivität mit der Dimensionsformel für Vektorraumhomomorphismen. Also ist Phi dann sofort bijektiv. Ich bin versucht zu sagen, Lina, und dann so ein Folgepfeil. Ich schreibe vielleicht kurz ein, zwei Argumente hin, ja? Sowas wie Dimensionsformel. Ich schreibe mal aus, der Lina wissen wir darum. Und wir verwenden hier die ganze Zeit massiv, dass das, was wir machen, alles endlich dimensional ist. Hier so fünf Resultate nacheinander anwende, dürfen Sie sich sehr gerne ein Lesezeichen machen und dann in der Übung sagen, also da an der Stelle diese fünf Argumente, die hätte ich jetzt gerne nochmal einzeln aufgedröselt. Und dann machen wir das. Denn ich weiß nicht, welche dieser Resultate, die ich in der Mina so feiere, von allen anderen auch so gefeiert werden und wie gut die dann hingegangen sind und ob sie die sofort so parat haben. Das kann ich nicht wissen. So, bla bla bla. In der DINA kann man dann argumentieren, ja gut, jetzt ist das Bijektiv. Es gibt also eine Umkehrabbildung und die Umkehrabbildung ist dann auch ein Vektorraumhomomorphismus. Das können wir jetzt alles schon benutzen. Das reicht noch nicht ganz für diese Schiefkörpergeschichte. Dafür brauchen wir, dass das Ding nicht nur ein Vektorraumhomomorphismus ist, das Inverse oder die Umkehrabbildung, sondern sich auch wieder mit der Wirkung von A verträgt, damit wir in diesem Hom A-VV landen. Also, das heißt, so eine kleine Rechnung ist noch zu machen. Wir wissen auch, immer noch aus der DINA, die Umkehrabbildung existiert. Also es gibt eine und dann ist sie eindeutig bestimmt und sie ist ein Vektorraumhomomorphismus. Das schreibe ich jetzt mal so hin. Die liegt im Endomorphismenraum. Zu klären ist noch die Verträglichkeit mit der Wirkung von A. Und dazu schreiben wir jetzt noch was hin. Bleibt also zu zeigen. Hier minus 1 liegt wirklich in Hom A VV. Und das machen wir mit diesem üblichen Trick, den man immer macht in solchen Situationen. Man guckt sich irgendwas für die Umkehrabbildung an und wirft nochmal die Abbildung selber drauf. Die Hintergrundausführung ist die Identität und dann kann man da irgendwelche Rechnungen machen. Das ist Ihnen also hoffentlich so oder so ähnlich vertraut. Sein V aus V und A aus A zu zeigen ist, dass es für das kleine V egal ist, ob ich zuerst 4 hoch minus 1 drauf werfe und dann mit A wirke oder ob ich zuerst mit dem kleinen A wirke und dann 4 hoch minus 1 drauf werfe. Und hier kommt der Trick. Ich schreibe V als Bild von unter Pi von irgendwas und das geht, weil Pi surjektiv ist. Das ist also U aus V so, dass U hoch Pi gleich V ist. Dann kann ich jetzt folgendermaßen losrechnen. Ich schreibe das erste hin, was mich interessiert, nämlich V hoch A hoch 4 hoch minus 1. Überlegen wir kurz, was am Ende hoffentlich stehen sollte. Da sollte hoffentlich stehen V hoch 4 minus 1 hoch A. Gut, fangen wir an. V hoch A hoch 4 minus 1. Jetzt kann ich V hoch A umschreiben als U hoch Phi hoch A, denn U Phi ist ja V. Das heißt, dann steht da U hoch Phi hoch A und das Ganze hoch 4 hoch minus 1. Da ist noch nichts Spannendes passiert. Jetzt wird es interessant. Ich weiß ja schon, dass Phi ein A-Homomorphismus ist, also kann ich da die Anwendung von Phi mit der Wirkung von A vertauschen. Und das mache ich, dann steht da U hoch A hoch Phi hoch Phi hoch minus 1. Jetzt kommt der Trick, den ich gerade schon angedeutet habe, nämlich, dass Phi und Phi hoch minus 1 ja zueinander invers sind als Abbildung. Das heißt, wenn ich die hintereinander ausführe, kommt die identische Abbildung raus. Und dann steht da U hoch A. Dann überlege ich mir, dass ich diese Gleichung hier oben, U hoch Phi gleich V, ja auch anders formulieren kann, denn Urbilder sind eindeutig und sind ja genau die Bilder unter der Umkehrabbildung. Das heißt, wenn U hoch Phi gleich V ist, dann ist V hoch 4 hoch minus 1 gleich U. Ich kann also dieses U, was hier steht, ersetzen durch V hoch 4 hoch minus 1. Und dann steht ja das, was wir zeigen werden. Ist das nicht hübsch? Ja, ich freue mich. Sind jetzt schon fertig mit unserem Schiefkörpergedöns. Also, dass wir eine Ringstruktur haben, ist ja klar. Das benutzen wir schon die ganze Zeit für dafür. Aber zu einem Schiefkörper gehört ja nicht nur, dass wir, also als ich das vorhin erklärt habe, was man weglassen kann bei der Körperdefinition, um dann bei der Schiefkörperdefinition zu landen, da habe ich ja nochmal ausdrücklich gesagt, bei Körpern haben wir das, wenn wir das Nullelement weglassen, dass mit der Multiplikation eine abelsche Gruppe rauskommt. Wenn wir abelsch weglassen, also nur noch eine Gruppe fordern, dann reicht nicht, dass die von null verschiedenen Elementen werden. Es fehlt noch was. Was fehlt? Das wird gerne vergessen und ich habe es als Studentin auch mindestens einmal vergessen, deswegen werde ich da jetzt kurz drauf rumreiten.
Wir brauchen ein neutrales Element.
Identische Abbildung, kein Problem. Also ja, brauchen wir, schreibe ich dir auch gleich hin, aber ich dachte tatsächlich an was anderes, was man gerne übersieht. Was wir jetzt vielleicht auch gerade gemeinschaftlich übersehen. Ansonsten könnte ich ja auch nochmal mit dem Assoziativgesetz um die Ecke kommen, aber das haben wir für Abbildungen auch, das ist kein Problem. Na?
Das ist, also mit der Verknüpfung und was ist, aber das abgeschlossen
ist. Danke, dass es abgeschlossen ist. Wenn ich die nur rauswerfe und dann verknüpfe, muss ich ja wieder in der Menge landen, mit der ich angefangen habe. Oder in anderen Worten, ich brauche Nullteilerfragen. Zwei von null verschiedene Elemente müssen als Produkt wieder etwas von null Verschiedenes ergeben. Das ist genau das, was Sie gerade gesagt haben. Abgeschlossen hinter der Verknüpfung für die richtige Menge. Nicht für Hom A, V, V, sondern für Hom A, V, V ohne null Elemente. Das brauchen wir. Der Rest ist geschenkt. Dann schreibe ich im Moment, schreibe ich gleich nochmal hin, ist die identische Abbildung, Assoziativgesetz kriegen wir geschenkt. Alles andere ist irgendwie schon mit drin. Aber die Nullteilerfrage nicht. Bleibt immer noch zu zeigen. Assoziativität, neutrales Element und Abgeschlossenheit von der Menge und die Nullabbildung. Oh, die Nullabbildung ist so nervig. Ich schreibe mal 0. NKV, weil es dieselbe Nullabbildung ist. Und die ist ein klein bisschen weniger nervig. Unter der Hintereinanderungsabbildung, also Stern. So. Wenn niemand Einspruch erhebt, dann mache ich jetzt hier Häkchen an. Assoziativgesetz haben wir besprochen, gilt für Abbildung bei der Hintereinanderungsabbildung sowieso. Neutrales Element ist die identische Abbildung, die liegt ganz klar da drin und tut was soll. Das letzte ist nicht ganz so. Also schauen wir uns das kurz an. Oder vielleicht sagen Sie mir, dass es so offensichtlich ist. Wir gucken mal. Sein Alpha, Beta aus diesem Prismenring ohne Null. Das heißt, sie sind nicht die Nullabbildung und wir haben oben gezeigt, dass alles, was nicht die Nullabbildung ist, was da lebt, bijektiv ist. Jetzt füllen wir diese beiden Leute mal nacheinander aus. Was passiert? Was passiert, wenn ich zwei bijektive Abbildungen nacheinander ausführe?
Ja, dann bekommen wir eine neue bijektive
Abbildung. Kommen wir eine bijektive Abbildung raus. Das ist auch irgendwie die nahe anfangen, so dritte Woche oder so. Ja. Super, also können wir das hier draufwerfen und sind fertig. Dann sind Alpha, Beta, bijektiv. Hier oben. Also ist Alpha Stern Beta bijektiv. Und jetzt kommt's, das ist tatsächlich nochmal subtil, denn auf dem Nullraum ist die Nullabbildung bijektiv. Aber V ist nicht der Nullraum, denn V ist einfach und der Nullraum ist nicht einfach. Das heißt, hier verwenden wir nochmal, dass die Dimension von V mindestens 1 ist und dass die Nullabbildung da nicht bijektiv ist. Deswegen kann Alpha Stern Beta nicht die Nullabbildung sein. Das ist also ganz einfach und gleichzeitig so ein bisschen subtil. Wir brauchen ein bisschen weniger Platz für den zweiten Teil. Es sei denn, es gibt noch Fragen jetzt zu dem ganzen Argumenten. Ja, okay. Zweite Aussage. Sei jungfrau, halt einfach. Jetzt darf es also der Nullraum sein. Erstmal, nicht lange. Und sei vom Arm auf einen Schiefkörper. Ich behaupte, und vielleicht sehen Sie das ja auch sofort, dass aus dieser Schiefkörpergeschichte folgt, dass V nicht der Nullraum sein kann. Sagen Sie mal kurz, ob Sie es sehen. Und wenn ja, wie? Ja?
Ich gehe mal davon aus, dass ein Schiefkörper noch so sein muss, im Normalkörper, und dass 0 und 1 zwei verschiedene Elemente sein müssen.
Aus welchem Körperaxiom folgt, dass 0 und 1 verschieden sind?
Ja, dadurch, dass die Multiplikation auch eine, also dass der Körper ohne das Null-Element eine Gruppe.
Und eine leere Menge kann keine Gruppe sein. Die leere Menge kann keine Gruppe sein. Genau. Das heißt, wir brauchen, wenn wir die Null rauswerfen, noch was anderes. Wir brauchen mindestens zwei Elemente. Und daraus folgt dann auch, dass 0 und 1 verschieden sind. Ja, genau. Aha, das heißt, wir haben hier mindestens zwei Elemente, 0 und 1 sind verschieden und dann.
Das heißt, es gibt hier müssen wir auch zwei verschiedene Abbildungen sozusagen insgesamt haben, ja, von V und sich selbst.
Ja.
Aber wenn wir nur ein Element in V hätten, gäbe es ja nur eine Möglichkeit, das abzufüllen.
Ja, wie schön. Ja, das ist ein total schönes Element. Genau. Der Nullraum hat nur eine Abbildung. Also da ist die Nullabbildung und die identische Abbildung und alles, was sonst so gibt, alles dasselbe. Alles langweilig. Und das heißt, es gibt nicht zwei verschiedene Endomorphismen und dementsprechend kann dann dieses Homonym kein Schiefkörper sein. Ja, sehr schön erklärt. Dann schreibe ich das auch mal als erstes hin. Insbesondere ist dann die Dimension von V mindestens 1. Tja, was muss ich jetzt eigentlich tun? Ich möchte Ihnen zeigen, V ist einfach. Also gehen wir zurück zu den Ursprüngen. Was war nochmal die Definition für Einfachheit? Die einzigen A-Teilmodulen sind der Nullraum und der ganze Raum. Also schnappe ich mir eine A-Teilmodul. Sei U1 ein A-Teilmodul von V. Okay, können wir irgendwas verwenden? Naja, wir könnten benutzen, dass V halt einfach ist und dass deswegen jeder A-Teilmodul so ein Komplement hat. Das haben wir doch vorhin, da oben steht es noch, Lemma 2, 3. Aus A folgt B. Das heißt, zu diesem U1 finde ich jetzt ein U2, was auch ein A-Teilmodul ist und der das V die direkte Summe ist. Mit Lemma 2, 3 sei U2 als A-Teilmodul von V so, dass V die direkte Summe. Und jetzt mache ich Projektion. Wer weiß nicht, wie Projektion im Allgemeinen funktioniert, soll ich es nochmal kurz wiederholen? Okay? So funktioniert Projektion. Dass ich V so schreiben kann, heißt ja, dass es für jedes V eine eindeutige Darstellung gibt, mit einem kleinen U1 aus U1 und einem kleinen U2 aus U2. Eindeutig in dem Sinne, dass ich nur eine Möglichkeit habe, jeweils den U1 und den U2 auszuwählen. Das heißt also, dass ich jetzt eine Abbildung definieren kann, die jedes V auf den eindeutig bestimmten Teil aus U1 wirft, beziehungsweise auf den eindeutig bestimmten Teil aus U2. Das sind jetzt wohl definierte Abbildungen. Und die nenne ich halt P1, also VP1, der definiert als der Teil aus U1. Und P2, die zweite Projektion, wirft V auf den Anteil aus U2. Unter den Voraussetzungen, die wir haben, sind das wohl definierte Abbildungen. Und von wo nach wo gehen die? Na, die gehen einmal von V nach, je nachdem, ich kann die von V auf sich selber oder in sich selber definieren, aber es ist ja auch klar, was die Zielbereiche sind, nämlich U1 und U2. So, das sind also schon mal schöne Abbildungen. Wenn ich die hintereinander ausführe, kommt die Nullabbildung raus. Warum? Na, wenn ich die erste Projektion mache, lande ich in U1. Wenn ich etwas aus U1 nehme und mache dann die zweite Projektion, oder werfe die zweite Projektion da drauf, die Abbildung, dann kommt 0 raus, weil bei dieser eindeutig bestimmten Darstellung alle Leute aus U1 nur den Anteil aus U1 haben und die 0 aus U2 und umgekehrt. Das schreibe ich jetzt erstmal kurz an. Seien die 1 bzw. die 2 Projektionen von V auf 1 bzw. 2. Die Definitionen dafür schreibe ich jetzt nicht nochmal so ausführlich hin, weil wir die gerade wiederholt haben und weil ich das in der Lina mache. Dass das Vektorraumhomomorphismen sind, das ist hoffentlich klar. Vielleicht ist nicht so klar, warum sich das mit der Wirkung von A verträgt. Aber das liegt daran, dass wir A-Teilungen haben, deswegen verträgt sich das dann nicht. Das heißt, P1, P2 sind tatsächlich, wenn man jetzt als Zielbereiche nicht U1 bzw. U2 hernimmt, sondern wirklich V selber, dann sind das Endomorphismen von V, die sind dann halt nicht subjektiv, das macht nichts, die mit der Wirkung von A verträglich sind. Das heißt, ich sollte, wenn ich eine Schreibprojektion von V auf U1 bzw. U2 dazu schreiben, dass ich die Abbildung aber trotzdem im Zielbereich V definieren möchte. Das heißt, es soll trotzdem noch eine Abbildung sein aus N. Nur damit es da später keine Verwirrung gibt. Okay. Dann gilt, dass die mit der Wirkung von A verträglich sind, weil U1 und U2 A-Teilungen sind. Und ich habe gerade erklärt, warum, wenn ich die hintereinander ausführe, und zwar egal in welcher Reihenfolge, die Nullabbildung rauskommt. Ist immer die Nullabbildung. Also die Null in diesem endomorphismen Raum bringen. Alles dieselbe Nullabbildung. Okay, nützt uns das irgendwas?
Na, vielleicht schon. Wir haben einen Schiefkörper. Das heißt, wenn das Produkt von zwei Abbildungen da drin
die Nullabbildung ist, dann muss eine der beteiligten Abbildungen die Nullabbildung sein. Gucken wir uns die beiden Fälle an. Ja, seltsam, oder? Das ist so toll. Denn sonst ist es ja ganz oft so, dass man irgendwelche zwei seltsamen Abbildungen kombiniert, die nicht null sind, und es kommt die Nullabbildung raus. Das ist das, was wir natürlicherweise haben. Da sehen wir besonders, dass das, was mit einfachen Modulen passiert. Los geht's, erster Fall. Moment, da kommt HVV, der Schiebkörper ist, gibt es zwei Fälle. Wissen wir, was passiert.
Ja, können wir das nicht sogar gleich über die A machen?
Können wir. Die beiden Fälle verhalten sich gleich. Ja. Erster Fall, P1 ist die Nullabbildung. Zweiter Fall, P2 ist die Nullabbildung. Genauso, da mache ich also deine Zeit, da schreibe ich genau so. Wenn P1 die Nullabbildung ist, dann heißt das, dass wenn ich bei dieser Zerlegung die Leute hinschreibe, die aus U1 kommen, dass ich dann da immer nur den Nullvektor sehe. Das geht aber nur, wenn U1 der Nullraum ist. Also ist V gleich U2. Das heißt, dieser Teilraum hier, mit dem wir angefangen haben, war der Nullraum. Und im anderen Fall ist es genau umgekehrt. Das heißt, wir sehen, dass dieses U1, was wir uns hergenommen haben, der Nullraum sein musste oder alles. Das heißt, V ist einfach. So, also wenn ich sage genauso, dann kommt halt raus, U2 ist der Nullraum und dann ist U1 der ganze Raum und so haben wir jetzt eine vernünftige Argumentationskette, dass dieser A-invariante Teilraum, mit dem wir angefangen haben, nur der Nullraum sein kann oder der ganze Raum, und das ist unsere Definition von Einfachheit. Jedenfalls, wenn der Raum selber Dimension mindestens 1 hat und das hat das andere umgekehrt. So, das war die Magie des Lemmas Kultur. Ich hoffe, ich konnte deutlich machen, dass es ein sehr schönes Lemma ist.
Dann können Sie jetzt noch mal kurz durchatmen, überlegen, ob Sie Fragen haben.
Ich habe hier noch Platz an der Tafel. Jetzt kann ich mal kurz luschern, was als nächstes kommt.
Genau, es geht nämlich ganz toll weiter. Jetzt kommt gleich das Lemma, bei dem ich mir für den einen Teil schon wieder neuen Beweis überlegt habe. Aber ich schaue erstmal, ob Sie Fragen haben. Das ist alles irgendwie linear Algebra 3, was wir hier machen. Na fast. Jetzt kommt so ein bisschen Gruppengedöns. Zur Wiederholung vielleicht, weiß ich nicht. Wann heißt ein Körper algebraisch abgeschlossen? Also eigentlich muss man darüber in der Linear kurz sprechen, wenn man über Jordansche Normalformen redet, weil ja nicht klar ist, dass die immer existieren. Vielleicht kam es aber auch in der Analysis vor. Ja?
Das hat mir nicht.
Wirklich nicht?
Also wir hatten angesprochen, es gibt Jordansche Normalformen, aber wir haben das mit Treppnormalformen alles gemacht. Wir haben das alles ganz anders.
Und existieren die immer oder braucht man da auch irgendwelche schönen Eigenschaften vom Grundkörper? Ich denke an sowas wie das Polynome zerfallen. Ne? Gewisse Normalformen existieren nur, wenn Polynome immer in, außer wenn sie 0 sind, immer in Polynome von Grad 1 zerfallen, damit man halt einen Wert findet und gedöns. War da unsere Voraussetzung?
Man findet nicht immer, ich glaube, man findet nicht immer einer. Ich glaube, da gab es eine Voraussetzung, aber ich weiß nicht mehr, was.
Okay, denn ansonsten, man kann ja auch die allgemeine Normalform betrachten, wo man auch größere Kästchen hat und so, ne? Also, okay, gut. Zurück zum Punkt. Wann heißt ein Körper algebraisch abgeschlossen? Das Standardbeispiel ist C, der Körper der komplexen Zahlen. Das ist eine der Eigenschaften, die C so toll machen. Ein Körper heißt algebraisch abgeschlossen, wenn dann jedes Polynom, was überhaupt, also wenn jedes Polynom vom Grad mindestens 1 in Linearfaktoren zerfällt. Beziehungsweise, also wenn es normiert ist in Linearfaktoren, ansonsten verallgemeinert in Linearfaktoren, also Polynome vom Grad 1. Oder in anderen Worten, hat jedes Polynom vom Grad mindestens 1 immer eine Nullstelle. Und das ist halt im Allgemeinen nicht so. Denken Sie an x² plus 1 und den Körper der reellen Zahlen. So, das heißt, es ist was Besonderes. Und er ist als Körper schon ziemlich toll. Aber das ist eine Eigenschaft, die dem Körper R fehlt. Man kann dann nicht eine Gleichung lösen, man kann nicht für alle Polynome so viele Nullstellen finden, wie der Grad angibt, aber in C geht das. So, diese Eigenschaft heißt algebraisch abgeschlossen sein. Und wenn Sie wissen wollen, warum man im Prinzip in jeder Situation, in der man sowas braucht, sich so einen algebraisch abgeschlossenen Körper beschaffen kann, der jetzt irgendwie tut, was man braucht, dann ist Galois-Theorie die richtige Vorlesung für Sie. Die gibt es im Sommersemester. Gut, das heißt, zwei ist eine kleine Wiederholung. Algebraisch abgeschlossen. Soll ich dazu was anschreiben? Dann kommt jetzt das Lemma, auf das ich mich schon freue. Lemma 2.5, dann brauche ich das in einem Teil als Voraussetzung. Ach ja, witzigerweise in dem Teil, der eine Übungsaufgabe wird. Dann habe ich das jetzt hier nur der Vollständigkeit halber gesagt, damit da nicht an der Tafel steht, was nicht definiert ist. Es gelten Voraussetzungen 2.1 und die ganze Zeit. Und es galt V einfach. Dann kommen jetzt zwei. Erstes, falls die Algebra, mit der wir die ganze Zeit arbeiten, unsere Gruppenalgebra ist, und falls die Wirkung von A auf V treu ist, dann ist das Zentrum von der endlichen Gruppe, die da rumläuft und die hier die Basis für die Gruppenalgebra bildet, zyklisch. Und wir wiederholen gleich, was die Sachen bedeuten. Dann ist das Zentrum von der Gruppe zyklisch. Und als ich mir überlegt habe, ob einer der Teile eine Übungsaufgabe werden soll und wenn ja, welcher,
habe ich auch so ein bisschen geguckt, wie voraussetzungsvoll ist das, was da gemacht werden muss. Ich kann das bei B gleich kurz kommentieren. Ich schreibe das mal an. Falls der Körper K algebraisch abgeschlossen ist, das ist meine Abkürzung hier, algebraisch abgeschlossen, dann kann man, also genau wie vorhin, wo wir auch ganz viel über dieses POM A sagen konnten, kann man es ja auch. POM A besteht nämlich dann einfach nur aus den Skalarenvielfachen der identischen Abbildung. Wirklich stark. Das ist wirklich stark. Die Abbildungsmatrizen sind dann einfach Diagonalmatrizen, wo auf der Diagonale immer derselbe Skalar steht. Und was anderes passiert nicht. Das ist wirklich, wirklich krass. Und die einzigen Zutaten sind V ist einfach und K ist algebraisch abgeschlossen. Das ist schon ganz schön. So. Ich mache mal zu B so ein paar Kommentare, weil wir das selber machen sollen. Zunächst mal ist eine gute Idee, sich zu überlegen, warum diese ganzen Vielfachen überhaupt in HOM A drin liegen. Und dann empfehle ich tatsächlich, naiv mit linearer Algebra anzufangen. Also mit einem Elementchen raus und dann mit dieser Eigenschaft und charakteristischen Polynomen, Eigenwerte, sowas. Das ist meine Empfehlung. Ich hoffe, dass Sie dann mit dem, was Sie in der linearen Algebra gelernt haben, durchkommen. Ansonsten können wir in der Übung drüber reden, wenn Sie anfangen und wieder irgendwas fehlt. Das wird mir auf jeden Fall großen Spaß machen. So, das ist Teil D. Und da braucht man ansonsten auch nichts. Deswegen dachte ich, okay, das ist super geeignet. Da können Sie Lina wiederholen, können ein bisschen Zeug anwenden, was wir heute schon gezeigt haben. Und gut. Bei A braucht man noch ein bisschen anderes und mehr algebraisches Vorwissen, bei dem ich überhaupt nicht einschätzen kann, was Sie davon haben. Darüber reden wir jetzt. Ich muss ein bisschen wischen. Denn in den Algebra-Vorlesungen ist zwar im letzten Jahr ein bisschen stärker standardisiert, was wir da machen, aber eben auch nicht vollständig. Und es reicht ja, wenn einfach mal so gewisse kanonische Übungsaufgaben nicht gestellt werden oder anders gestellt werden, damit man dann vielleicht irgendwas mal nicht gesehen hat. Und da kann man dann gar nichts dafür. So, jetzt brauche ich meinen tollen Zettel. Für meinen neuen Beweismann. Teil A. Achso. Alles hier. Moment, will ich da noch mehr kommentieren? Ich schaue mal gerade. Nee, eigentlich nicht. Aber ich mache hier bei B schon mal den Kommentar dazu. Beweisführung. Ich habe das Gefühl, ich will noch irgendwas dazu kommentieren, aber vielleicht fällt mir das beim Beweisen ein. Wir müssen ein paar Wörter klären, glaube ich. Das Zentrum einer Gruppe sollte in der Algebra dran gewesen sein. Das Zentrum einer Gruppe besteht aus den Gruppenelementen, die mit allem vertauschbar sind. Wir erinnern uns, Gruppen sind normalerweise nicht kommutativ, also können sie sein. Es gibt Leute, die es interessant finden, ich nicht so. Ich finde Gruppen, die nicht kommutativ sind, wesentlich interessanter. Und dann ist das Zentrum der Gruppe eine wirklich interessante Untergruppe, denn es ist dann was Besonderes im Zentrum zu finden. Das müssen wir also wissen und dann müssen wir noch wissen, was zyklisch heißt. Und dafür müssen wir uns erinnern, was das Erzeugnis von einem Element ist oder von mehreren. Das ist nämlich der Durchschnitt aller Untergruppen, wo das Zeug drin liegt. Wenn ich ein Element hernehme, ist es besonders einfach. Das Erzeugnis von einem Element in einer Gruppe ist einfach die Menge aller Gruppenelemente, die ich kriege, indem ich dieses eine Element immer und immer wieder mit sich selber verknüpfe. So kann man sich ganz anschaulich vorstellen. Das kann auch unendlich sein. Hier, jetzt sind wir ja gerade im Endlichland. Wenn ich mir erst so ein Element schnappe und es immer wieder mit sich selber verknüpfe, dann hört das irgendwann auf. Irgendwann habe ich mein neutrales Element, dann wiederholt sich alles. Das heißt, ich kann die Elemente dann hinschreiben. Zyklisch zu sein heißt, dass es ein Element gibt, was diese Gruppe auf die Art und Weise erzeugt, wie ich das gerade erklärt habe. Das heißt, es muss möglich sein, ein Element im Zentrum zu finden, derart, dass ich alle Zentrumselemente kriege, indem ich dieses Element nehme und immer wieder mit sich selber verknüpfe. So was suche ich hier. Nur damit wir wissen, wo wir hinwollen. Ne? Mein V ist einfach. Die Algebra ist die Gruppenalgebra. die Wirkung ist toll, das sind alles tolle Zutaten. Und dann kriegen wir wie durch ein Wunder raus, dass das Zentrum von einem einzelnen Gruppenelement erzeugt wird. Und das basteln wir uns jetzt. So, dazu, mal gucken, ob das alles funktioniert, was ich mir überlegt habe. Wir fangen an, indem wir für jedes Element aus dem Zentrum Notation hernehmen für den davon bewirkten Endomorphismus von V. Warum funktioniert das? Naja, V ist hier ein A-Modul, A ist die Gruppenalgebra, das heißt, die Gruppenelemente sind ja die Basiselemente davon. Die wirken natürlich auf den Vektorraum V. Und wir hatten Sigma mal als Buchstaben für unseren Wirkungshomomorphismus, das möchte ich jetzt wiederbeleben. Alle x aus dem Zentrum von E sei Sigma unten x der von x bewirkte Endomorphismus von V. Normalerweise unterscheiden wir nicht zwischen dem bewirkten Endomorphismus und dem Element, aber es gibt hier Gründe, das zwischendurch nochmal zu machen. Okay. Jetzt möchte ich zeigen, dass dieser von X bewirkte Endomorphismus sich wiederum mit der Wirkung von A, also von der Gruppenalgebra, verträgt. Das liegt daran, also das heißt, diese Sigmas sind nicht nur Endomorphismen, sondern A-Endomorphismen. Das liegt daran, dass das Elemente sind aus der Gruppe, die mit allen anderen Gruppenelementen vertauschbar sind. Das heißt, das ist etwas Besonderes. Das muss nicht immer so funktionieren. Wir zeigen. Die wir schon gezeigt haben. Das ist jetzt gerade der Plan. Ich muss also sehen, dass das mit der Wirkung von A verträglich ist, also vertauschbar. Und wir sehen schon, dass die Vertauschbarkeit innerhalb von G hier der Witz ist. Sei das X aus dem Zentrum von G. Naja gut, ich weiß ja jetzt schon mal, dass dieses X mit allen Elementen aus G vertauschbar ist, also sind die auch in ihrer Wirkung vertauschbar. Also die davon bewirkten Abbildung. Das ist jetzt nicht so spannend, da brauchen wir einfach nur diese ganzen Rechenregeln für die Operation der Gruppe auf dem Vektorraum. So, wenn ich jetzt also ein Gruppenelement habe, G irgendeins, dann ist egal, ob ich auf den Vektoren von V mit x mal g wirke oder mit g mal x. Das sind einfach dieselben Elemente in der Gruppe. Aha, aber das heißt, dass sich das x schon mal verträgt mit der Wirkung von den Elementen aus g auf v. Und das sind ja gerade die Basiselemente für die Gruppenalgebra. Das heißt, jetzt brauchen wir nur noch, dass wenn es sich mit den Basiselementen verträgt, dass es sich dann auch mit allen Linearkombinationen daraus verträgt. Aber das sind einfach die Rechenregeln für unsere Wirkung. Ne, Skalare können irgendwo stehen, wir haben die Verträglichkeit mit der Summe. Das ist es schon. Da G eine R-Basis von A ist, und wir erinnern uns, in Teil A ist ja A einfach die Gruppenalgebra, folgt daraus, dass die von X bewirkte Abbildung sogar ein A-Homomorphismus ist. V x hoch A ist das gleiche wie, oder ich sollte schreiben, V hoch Sigma x hoch A ist das gleiche wie V hoch A hoch Sigma x. So, und das ist die Definition von A-Homomorphismus sein, das, was wir zeigen wollten. Damit haben wir die erste Zwischenetappe geschafft. Blablabla, das habe ich ja schon gesagt. So. Okay. Wir benutzen gleich, dass das ein Schiefkörper ist. Aber noch nicht. Ich brauche noch mehr, Teilstruktur. Sei H0 die Menge dieser Sigma X. Das heißt, ich habe hier jetzt so eine Menge von Abbildungen. Und das sind die Abbildungen, die bewirkt werden von den Leuten aus dem Zentrum von G. Und
Jetzt gehe ich in den Vektorraum, Hom AVV, wo das alles lebt. In diesem Vektorraum kann ich das Erzeugnis von Teilnehmen bilden, so wie ein linearer Algebra. Und in diesem Vektorraum nehme ich jetzt das Erzeugnis von H0 und das nenne ich H. Also Seien, H0, diese Länge und H, das Erzeugnis von H0 bezogen auf K-Linear-Kombinationen, also wirklich im Vektorraum-Sinne, in den Vektorraum vom AVV. Das heißt, ich schreibe mal als K-Teilraum vom AVV. Das muss man dann die ganze Zeit im Hinterkopf haben, dass es geht, dass man da überall die Vektorraumstrukturen hat. Überlegen wir also nochmal kurz. Hier werfen wir einfach alles rein, was von Elementen aus dem Zentrum bewirkt wird. Und hier bilden wir Linearkombinationen. So, mehr passiert nicht. Achso, und alles ist endlich. Diese Menge ist endlich, weil G endlich ist, also ist das Zentrum endlich. Und damit bilden wir hier auch immer nur endliche Linearkombinationen. Die Menge kann trotzdem unendlich werden, weil K natürlich unendlich sein kann. Wissen wir nicht. Aber zumindest ist H0 endlich. Und ich behaupte, dass H0 eine Gruppe bildet mit der Hintereinanderausführung von Abbildungen. So, warum ist das so? Schmierzettel. Sigma X, Stern, Sigma Y. Das ist ja das, was uns jetzt interessiert. Das sind Abbildungen, das heißt, wenn wir eine Gruppe sehen wollen, dann ist es naheliegend, sich die Hintereinanderausführung anzugucken. Es gibt ein Einzelelement, nämlich die identische Abbildung. Das Einzelelement der Gruppe liegt ja im Zentrum. Das funktioniert also schon mal, aber gucken wir mal ganz banal, ob das abgeschlossen ist untereinander ausführen. Naja, wir haben eine Gruppenwirkung. Und Gruppenwirkung bedeutet, wenn ich mit zwei Elementen nacheinander wirke, ist es so, als wenn ich mit dem Produkt wirke. Das heißt, das ist einfach nur Sigma vom Produkt und das Produkt liegt im Zentrum, weil das Zentrum der Untergruppe ist. Das heißt, diese Menge H0 ist abgeschlossen untereinander ausführen. Super. Wir haben ein Element, Assoziativgesetz, geschenkt, das sind Abbildungen. Inverse finde ich auch, weil wir bei Gruppenwirkung ja immer für die Gruppenelemente Inverse finden, denn wir haben die Operationseigenschaften und Gruppenelemente werden dann automatisch projektiv. Und die Inverse von Elementen aus dem Zentrum liegen auch im Zentrum, weil es ein Untergrund ist. Das heißt, wir kriegen hier wirklich eine Gruppe. Ja.
Das ist sogar kommutativ.
Ja, weil das Zentrum kommutativ ist, genau. Ja. Genau, wir haben ja eine wunderschöne kommutative Gruppe, die aussieht wie das Zentrum. Wir betrachten ja einfach nur die Leute jetzt nicht mehr abstrakt als Gruppenelemente, sondern als diese konkreten Abbildungen, die sie bewirken. Man kann diese ganze Argumentation wahrscheinlich auch ohne diese Übersetzung machen. Ich finde es aber so klarer, denn wenn wir in HOM AVV rumlaufen, dann können wir diese Resultate draufwerfen, die wir haben, von wegen ist ein Schiefkörper und so. Und für mich wird es so transparenter. Ansonsten muss man halt ständig in der Gruppe argumentieren und dann aber immer über die von den Gruppenelementen bewirkten Abbildungen sprechen. Und das ist mir zu nervig. Dann führe ich lieber eine Notation ein und arbeite wirklich mit diesen Abbildungen. Aber ja, wir haben jetzt, dass H0 mit Hintereinanderausführung von Abbildungen eine abelsche Gruppe ist, die strukturgleich ist zu dem Zentrum von G. Schön. Heißt auch, dass es reicht, wenn wir zeigen, dass diese Gruppe zyklisch ist, um zu sehen, dass das Zentrum zyklisch ist. Gucken wir doch mal, ob wir das hinkriegen. Wir sehen, dass H0 mit Stern, also mit der Hintereinandersführung von Abbildungen, ein Gruppe ist. Geht bitte was?
Nichts, alles gut. Ich habe den Tisch verrückt, ich habe Ups gesagt und er hat es nicht verstanden, was ich gesagt habe.
Ups ist eine nachvollziehbare Äußerung, wenn man den Tisch verrückt hat.
Ich will vor lauter Aufregung nicht die Zeit vergessen. Achso, nee, ist noch alles okay. Wir sehen, dass das eine Gruppe ist und wir sehen auch, dass es reicht, wenn wir zeigen, dass die zyklisch ist. Also basteln. Basteln wir doch jetzt irgendwie eine Abbildung, deren Erzeugnis H0 ist. So, was können wir tun? Wir können ja mal zwei Vier draufwerfen. Unsere Voraussetzung ist ja, die haben wir noch gar nicht benutzt, dass V einfach ist. Voraussetzung 2.1 haben wir auch. Also haben wir die Zutaten für das Lemma von Schur, und zwar Teil 1. Falls V einfach ist, dann ist dieses Hom A dem ein Schiefkörper und H0 lebt da drin. Und zwar in der
sozusagen multiplikativen Gruppe dieses Schiefkörpers, denn die Multiplikation in diesem Schiefkörper ist ja die Hintereinanderausführung von Abbildungen. Wenn man die 0 rauswirft und dann die Verknüpfung nimmt, die man sozusagen Multiplikation nennt. Ne? Also ich mache das so im Körper, dass ich von der Addition und der Multiplikation spreche. Hier in diesem HOM-AVV-Ding haben wir auch eine Addition, das ist die Addition von Homomorphismen. Aber jetzt haben wir, wenn wir quasi auf diese Schiefkörperstruktur gucken, haben wir eine Multiplikation, bei der wir wissen, was die ist. Das ist die Hintereinanderausführung von Abbildungen. Das heißt, es ist konsistent mit der Struktur von Hanul als Gruppe. So, das ist ein Schiefkörper, bei dem, das kann ich jetzt so hinschreiben, A0 eine Untergruppe der multiplikativen Gruppe ist. Und multiplikativ ist jetzt so ein bisschen, ich mache mal Anführungsstriche dran, denn das ist ja multiplikativ bezogen auf die Hintereinanderausführung von Abbildungen. Und jetzt brauchen wir ein algebraisches Vorwissen, bei dem ich keine Ahnung habe, wie präsent das bei Ihnen ist.
Was wissen Sie über die multiplikative Gruppe von Körpern? Okay. Hier ist die einfachste Version dieses Resultats. Die multiplikative Gruppe eines endlichen Körpers ist zyklisch. Denken Sie an sowas wie Z modulo PZ, P eine Primzahl. Da finden Sie immer ein Element, was die multiplikative Gruppe einfach erzeugt. So, kein Problem. Das gilt aber allgemeiner, als ich es gerade gesagt habe. Immer dann, wenn Sie einen Körper haben und wenn Sie dann in die multiplikative Gruppe gucken und dort eine endliche Untergruppe hernehmen, das heißt, der ganze Körper muss gar nicht endlich sein, eine endliche Untergruppe reicht, dann ist die auch schon zyklisch. Super interessant. Wenn Sie das noch nie gesehen haben, Lesezeichen, dann müssen wir das unbedingt mal besprechen. Oder ich muss was ins IP stellen oder so. Das finde ich wirklich cool. Und das möchte ich hier benutzen. Ich habe zwar nur einen Schiefkörper, aber es macht nichts, denn dieses H hier bildet da drin einen Teilkörper. Also einen Teilschiefkörper, bei dem aber das Kommutativgesetz gilt für die Hintereinanderausführung von Abbildungen. Einfach weil das ja so Linearkombinationen von diesen Leuten sind, weil die alle vertauschbar sind. Das heißt, ich habe da drin jetzt in diesem Schiefkörper einen Teilschiefkörper, der selber ein Körper ist. Da drin lebt jetzt dieses H0 als Untergruppe der multiplikativen Gruppe. Und jetzt haben wir plötzlich eine endliche Untergruppe von der multiplikativen Gruppe eines Körpers. Aber es ist ganz schön verschachtelt. Deswegen ist H0 zyklisch. Und dann können wir übertragen, dass er auf das Zentrum von G zyklisch ist. Ich habe keine Ahnung, was ich hinschreiben soll. Bezogen auf die Multiplikation, ein kommutativer Teilschiefkörper von Form A auf V ist. Und das sind Rechnungen, die ich nicht hinschreibe, weil ich finde, also da passiert überhaupt nichts Spannendes. Man schreibt das hin, man sieht diese Linearkombination und man sieht, dass alles vertauschbar ist. Von Form A auf V ist also ein Körper. Ne? Also wenn ich ein Teilschiefkörper bin, dann habe ich ja die ganzen Schiefkörpereigenschaften. Und wenn ich dann auch noch kommutativ bin, bezogen auf die Multiplikation, dann erfülle ich alles, was ein Körper erfüllen muss. Und in meinen Notizen steht jetzt auch noch, wie man ganz konkret
dann zurückkommt zum Zentrum von G. Das erzähle ich jetzt kurz und dann können Sie mir sagen, ob ich dazu was anschreiben soll. Ist ja kein Problem. Wische ich einfach mal. Muss ich sowieso. Also hier ist einmal die Idee. Wenn H0 zyklisch ist, heißt es ja, dass ich jetzt darin ein Element finde, das H0 erzeugt. Das heißt, ich schnappe mir jetzt so eine Abbildung Sigma irgendwas. Die sind ja alle benannt nach dem Element, was sie bewirken, was sie bewirkt. Also schnappe ich mir jetzt so ein Sigma Z meinetwegen und Sigma Z erzeugt H0. Das heißt, ich kriege alle Leute von H0, indem ich dieses Sigma Z immer wieder nacheinander ausführe. Jetzt sagt ja die Verträglichkeit mit der Gruppen, also jetzt sagt quasi die Gruppenwirkung, also die Verträglichkeit mit der Verknüpfung innerhalb der Gruppe, dass es egal ist, ob ich Sigma Z ganz oft nacheinander ausführe oder ob ich das Gruppenelement Z entsprechend oft mit sich selber verknüpfe und dann die davon gewirkte Abbildung nehme. Und das heißt dann, dass dieses Z für dieses Sigma Z, was H0 erzeugt, dass dieses Z das Zentrum von G erzeugt. Und Sie gucken mich so an, als soll ich die Richtung hinschreiben. Ich mache das mal. Ich wische mal, dann schreibe ich das hin. Und dann ist der Beweis fertig und vielleicht stimmen Sie mir zu, dass es eine gute Idee war, die anderen Teil als Übungsaufgabe zu geben. Hier braucht man doch noch ein paar mehr Ideen. Oder andere. Ich weiß gar nicht, ob es mehr sind, aber auf jeden Fall andere Ideen. Oh, gut. Jetzt ist H0 zyklisch, sei Z aus dem Zentrum von G so, dass H0 von der Abbildung Sigma Z erzeugt wird. Sowas gibt es, denn das heißt es zyklisch zu sein. Und jetzt sei, jetzt brauche ich irgendein beliebiges Element aus dem Zentrum. Ich nenne es mal Y. Dann gibt es dazu eine Abbildung Sigma Y. Und für Sigma Y weiß ich, dass ich das kriege, indem ich Sigma Z eine geeignete Anzahl mal nacheinander ausführe. Dann existiert ein N aus M. Und wirklich n aus n, 0 muss ich hier nicht mit reinnehmen, weil alles endlich ist. Das heißt, wenn ich Sigma Z oft genug nacheinander ausführe, kommt die identische Abbildung raus. So dass ich Sigma Y schreiben kann als Sigma Z halt oft genug nacheinander ausgeführt. Ne? Von Sigma Z erzeugt zu werden heißt, ich kriege jedes Element, indem ich Sigma Z einfach oft genug nacheinander ausführe. Das mache ich jetzt. Und dann komme ich auf Sigma Y. So habe ich mir das alles gewählt. Jetzt kommen wieder unsere Gruppenoperations-Blabla-Rechenregeln. Sigma Z, n mal nacheinander auszuführen, ist dasselbe wie Z, n mal mit sich selber zu verknüpfen und dann die davon bewirkte Abbildung hinzuschreiben. Also das Sigma davon. Also wegen der Gruppenoperationen und den Rechenregeln, die dazu gehören, ist Sigma Y dann das gleiche wie Sigma Z hoch N, was das gleiche ist wie Sigma von Z hoch N. Das heißt, Y und Z hoch N bewirken die gleiche Abbildung. Und dann würde ich gerne sagen, dass sie dann gleich sein müssen. Denn wenn Y das gleiche ist wie Z hoch N, dann bin ich fertig. Dann habe ich jedes Element aus dem Zentrum beschrieben als Potenz von Z. Haha. Jetzt kommt eine Voraussetzung, die wir noch nicht sichtbar benutzt haben. Ich weiß noch nicht, ob ich diese Kreide mache, wir werden es gleich erleben. Wäre es ein Problem, wenn zwei verschiedene Elemente aus der Gruppe die gleiche Abbildung auf V bewirken? Kann ja erstmal passieren.
Wir haben Treue, oder? Bei der Definition das vom A-Modul.
Wir haben Treue hier in der Voraussetzung stehen. Nicht allgemeine Definition von A-Modul, aber hier steht es.
Ah, da steht
V soll ein treuer A-Modul sein. Und das ist genau die richtige Intuition.
Stimmt, nee, wir haben Armut und haben wir nur das, die 1, die
Identität. Ja, okay. Genau, aber nicht, dass es das einzige Element ist. Aber ja, völlig richtige Intuition. Wenn zwei Elemente die gleiche Abbildung bewirken, dann heißt es ja, dass das eine mal das Inverse vom anderen wie die Identität wirkt. Aber das Einzige, was wie die Identität wirkt bei der treuen Operation, ist das Einzelelement. In dem Fall der Gruppe. Das Einzelelement der Gruppe ist dasselbe wie das Einzelelement der Alpha. Das heißt, dann müssen wirklich die Elemente gleich sein, wir sind fertig. Aber wir haben die Treue nochmal wirklich benutzt, das finde ich schön. Jetzt wirkt y minus 1 mal z hoch n wie die Identität auf v und a wirkt treu, insbesondere wirkt g treu. Also ist dann diese Abbildung gleich der identischen Abbildung von V. Das heißt, das Element, also das wirkt wie das, ist also diese Abbildung, aber das Einzelelement der Gruppe wirkt schon so und es ist das Einzige, also muss es das Einzige sein. Also es muss das Einzelelement der Gruppe und weil die Verse eindeutig sind, ist dann Y das gleiche wie ich kann das Zentrum von G erzeugen mit diesem Element kleinen Z. Es ist wirklich zyklisch und das war sehr viel einfacher, die wir da reingesteckt haben. Das war immer 2,5. Und es ist noch ein bisschen Zeit. Ich gucke mal, was wir jetzt noch ganz gut machen können. Tipps für Teil B habe ich schon gegeben. Da gebe ich auch gerne noch mehr. Das ist ja das Schöne, wenn wir jede Woche Übung haben, dass Sie auch quasi mit so einer halbgelösten Aufgabe herkommen und irgendwas fragen können. Ich schreibe das nächste Lemma schon mal an und wir reden kurz darüber, was zu tun ist. Das ist nämlich so ein Rechenlemma. Und dann können wir nächste Woche einfach ein oder zwei von diesen Rechnungen hinschreiben und den Rest glauben, weil das alles immer gleich funktioniert. Und dann hören wir auf. Das ist wirklich ein Rechenlemma. Aber auch eins, zu dem ich mir die Übungsaufgabe ausgedacht habe, damit Sie einmal diese Rechnung selber machen und dann irgendwie ein Gefühl dafür kriegen, was da passiert. Ich hatte Spaß mit der Serie. Es wäre die Voraussetzung 2,1, so wie immer. Und was möchte ich noch haben? Na, ich möchte den Endomorphismus von V haben. Der soll Phi heißen und dann möchte ich noch, dass wir wieder mit der Gruppenalgebra arbeiten. Und jetzt schreibe ich eine Bastelvorschrift hin für eine Abbildung. Das ist das, was jetzt gerade so ein bisschen nervig wird. Für alle, ja, sei Psi von V und V eine Abbildung. Wir klären gleich, warum man wirklich wieder in V landet. Für alle V aus V muss ich jetzt definieren, was das Bild ist. Ich brauche ein bisschen Platz dafür. V unter Psi ist definiert als das, was man bekommt, wenn man V mit allen Gruppenelementen abbildet. Das geht, wir haben ja hier so eine Wirkung, die Gruppenelemente machen irgendwas mit den Vektoren. So, ich bilde also jetzt für alle G aus der Gruppe V hoch G. Dann werfe ich auf das, was da rausgekommen ist, was ja wieder in V liegt. Darauf werfe ich jetzt das Phi, mit dem ich angefangen habe. Da kommt irgendwas raus. Darauf werfe ich jetzt das Inverse von G. Und dann summiere ich überall diese Leute. Das ist die Achtung. Gucken wir kurz, warum das wohldefiniert ist. Na, ich starte hier mit so einem Vektor und es ist immer klar, was ich zu tun habe. Ich wähle nie irgendwas aus, das heißt, es ist eine Abbildung. Warum lande ich wieder in V? Naja, weil ich ja hier so einen Vektor habe, den ich mit irgendwie Kram abbilde. Und dann summiere ich über die Abbildungen, die da passieren. Das heißt, ich summiere dann, wenn wir uns erinnern, wie man das macht, über Bilder von V unter diesen ganzen Leuten. Das heißt, ich lande wieder im Vektorraum V. Das funktioniert. Und wir wollen das,
weil das, was da rauskommt, ein KG-Homomorphismus wird. Das heißt, es ist wie eine Bastelanleitung für KG-Homomorphismen. Also A ist ja KG, also kann ich schreiben HOM. A, KV. Sie fangen an mit einer Gruppenalgebra und einem Vektorraumendomorphismus und dann basteln Sie sich einfach mit dieser Vorschrift einen Homomorphismus, der verträglich ist mit der Wirkung der ganzen Gruppenalgebra. So funktioniert das. Und da haben wir halt unsere Rechenregeln, die wir nachprüfen müssen, und wir überlegen dann, ob wir die alle zeigen oder nur einige. Aber im Prinzip ist jetzt hoffentlich klar, was zu tun ist. Man muss einfach nur diese Rechenoperation immer wieder anwenden und sich dann überlegen, was ist mit was verträglich und so, wie gehen unsere Rechenregeln da ein. Und es ist geplant, ich muss nochmal drüber schlafen, aber geplant ist gerade eine Übungsaufgabe, wo Sie mal bei RO3 selber sowas wirklich basteln sollen, um einmal zu sehen, was passiert eigentlich und wie umfangreich wird das. Ja. Haben Sie da jetzt gerade eine Frage zu der Formulierung? Ja?
Mich interessiert, ob die Umkehrung gilt. Also wenn wir jetzt so eine Psi aus dieser Homomorphismusgruppe haben, ob wir dann auch so ein Phi finden können, was das
funktioniert. Spannend. Ich muss kurz nachdenken. Ich könnte mir vorstellen, dass die Antwort ist, unter gewissen Voraussetzungen ja, indem man nämlich einfach einschränkt. Aber ich bin gerade nicht sicher, ob das immer geht, da würde ich immer drüber nachdenken. Ja, weil ja hier liegen ja seltsame Abbildungen drin, die man vielleicht nicht alle, obwohl, ja, man kann ja für das 4 auch die Nullabbildung nehmen, dann kriegt man ja auch die Nullabbildung. Meine Intuition ist, vielleicht nicht unter allen Voraussetzungen, aber manchmal schon. Das ist eine interessante Frage.
Identität geht auch.
Ja.
Die ist auch egal.
Genau, Identität geht, Nullabbildung geht. Müsste man sich mal so ein abgefahrenes Beispiel überlegen, was
da passiert.
Ja. Also ich denke, man kommt auf jeden Fall auf eine Idee, ob es geht, indem man die alle einschränkt. Ja, gute Frage. Ja, nehmen wir mit. Noch irgendwas? Noch mehr Fragen oder Anmerkungen? Gut, dann steigen wir nächste Woche mit dem Beweisverfahren ein, aber wir sehen uns ja vorher in der Übung. Bis dann.